Ausgesprochen alt, der antike Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch.
Hallo aus Wien.
Und Servus aus Osnabrück. Und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von unserem Podcast namens Ausgesprochen alt, der antike Podcast. Ich bin der Max und das ist die Fabiola.
Ich bin Archäologin und der Max, der ist Numismatiker. Das heißt, wir haben beides Wissenschaften, die wir gerne machen, die irgendwas mit der Antike zu tun haben. Aber was genau ist Numismatik, Max?
Numismatik kann man eigentlich zusammenfassen als die Wissenschaft von der Münze, von Geld im Allgemeinen. Also bei uns geht es gerade in der Antike hauptsächlich um Münzen, die wir uns anschauen und zu allen möglichen Gesichtspunkten hin untersuchen, sei es historisch, sei es kunstgeschichtlich, sei es archäologisch. Was ist Archäologie?
Ja, wir beschäftigen uns quasi auch mit alten Sachen und zwar mit quasi allen materiellen Hinterlassenschaften von den Kulturen der Antike. Im Prinzip sind damit Münzen natürlich auch eine materielle Hinterlassenschaft. Da sind wir nicht ganz so spezialisiert wie ihr. Aber wir machen dann sowas wie Mosaike, Statuen, aber auch die ganz großen Sachen. Das heißt, Archäologie beschäftigt sich auch mit dem Tempel, mit ganzen Siedlungen. Und wir versuchen quasi so dann die großen Fragen irgendwie zu klären. Bedeutet aber ja auch, dass wir beides Wissenschaften machen, wo man ja irgendwie was in der Hand hat eigentlich und vielleicht auch so eine Bildwissenschaft ist.
Ja, das würde ich schon noch sagen. Drum ist auch so ein Podcast das ideale Format.
Kann man nicht so viel sehen gerade, ne? Ist schwierig.
Ja.
Ja, und wir dachten, wir wagen jetzt eben mal was, dass wir quasi die Antike für euch in dieses Podcast-Format bringen.
Aber drum ist es auch gut, dass wir uns gleich mal eine Homepage gecheckt haben, wo ihr immer wieder auch das Quellenmaterial und die Literatur und auch die Bilder vor allem nachschauen könnt, von denen wir hier in diesem Podcast reden. Und die Homepage ist gleich so auch wie der Podcast ausgesprochenalt.com super leicht zu finden.
Heute fangen wir quasi mit unserer allerersten Folge an. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Und wir sprechen über die Damnatio Memoriae. Ein ziemlich spannendes Phänomen, wie ich finde.
Oh ja. Das ist etwas, was uns ja hauptsächlich in der römischen Zeit beschäftigt. Also das könnte man eigentlich so alles in allem als ein römisches Thema bezeichnen, oder?
Genau, heute sind wir bei den Römern.
Ja, das ist schon mal ganz gut, dass wir das mal geklärt haben, damit wir ungefähr wissen, wo wir stehen. Was ist jetzt Damnatio Memoriae? Damnatio Memoriae ist, um das gleich vorweg schon mal zu sagen, ist ein Begriff, der nicht aus der Antike stammt. Das ist etwas, was wir heutzutage zu diesem Phänomen sagen. Also es ist schon ein antikes Phänomen, aber der Begriff dafür ist was Modernes. Das mal so als kleiner Disclaimer vorweg. Damnatio Memoriae ist jetzt eine Auslöschung von Erinnerung. Das ist also ein bewusster Akt, wo man alle Hinterlassenschaften einer Person, sei es das Bild, sei es der Name von einer Person, vor allem halt von berühmten Personen wie etwa Kaisern, komplett auslöscht, wo man also alles vergessen macht, was mit dieser Person zu tun hat.
Und das kann man ja auch so sagen, ist einfach ziemlich demonstrativ. Also es geht wirklich darum, oft sind das eben quasi in der römischen Antike dann Kaiser. Und wenn da dann quasi einer Mist gemacht hat, sage ich mal so lapidar, dann geht es darum, dass der quasi demonstrativ wirklich aus dem kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung so verbannt wird und das Bild, die Inschriften, der Name von ihm wirklich so zerstört und ausradiert wird.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr drastische Maßnahme und da wollen wir uns jetzt so ein paar Beispiele davon anschauen.
Ganz allgemein muss man dafür erstmal verstehen, was ein Porträt eines Kaisers im antiken Verständnis überhaupt bedeutet. Mhm. In der antiken Vorstellung der Zeitgenossen ist es nämlich so, dass durch das Porträt der Kaiser tatsächlich auch präsent und anwesend ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass irgendwie bei offiziellen Sachen, wie bei Gerichtsverhandlungen oder anderen Amtshandlungen, wenn da eigentlich der Kaiser anwesend sein müsste, er es aber nicht sein kann und dann stattdessen nur ein Marmorporträt von ihm da ist, ist er trotzdem durch dieses Porträt vertreten. Er ist also dann in der Vorstellung der antiken Zeitgenossen trotzdem da. Wenn man jetzt quasi dann diesem verstorbenen Kaiser, dessen Erinnerung verdammen möchte, und dann dieses Porträt von ihm zerstört, bedeutet das, dass man ja auch diesen Kaiser dann ganz persönlich so gesehen trifft. Das heißt, dieses Porträt eines Kaisers ist enorm wichtig und hat eben auch so diese offizielle Bedeutung. im archäologischen Befund. Und wie ist das denn auf Münzen? Da hast du ja auch super viele Kaiserporträts.
Also römische Kaiser sind auf Münzen eigentlich allgegenwärtig und hast du überall drauf. Da jetzt wirklich davon auszugehen, dass der Kaiser da ist und dass wirklich jedes Münzbild da irgendwo bedeutet, dass das Bildnis des Kaisers ist, dass da irgendwie wirklich die Anwesenheit des Kaisers mit jeder Münze gegeben ist, so weit würde ich nicht gehen. Aber man kann schon davon ausgehen, dass die römischen Bewohner durchaus wussten, was auf ihren Münzen drauf ist, dass sie sich damit schon auseinandergesetzt haben. Das führt uns ganz woanders hin, aber es gibt zum Beispiel Belege, wo Münzen, wo Fortuna drauf ist, also die Darstellung von Glück, dass die auf Schiffen untergelegt wurde, unter den Mast wurden teilweise Münzen gelegt, wo Fortuna drauf war. Egal, wir schweifen ab. Damnatio Memoriae. Und das Porträt auf Münzen. Auf Münzen ist das irgendwie anders. Da ist nicht unbedingt die Gegenwart, aber das Bildnis des Kaisers ist sehr, sehr wichtig darauf.
Okay. Das heißt, wir können auf jeden Fall festhalten, ein Bild von einem Kaiser ist immer mehr oder weniger ja wichtig.
Ja.
Wenn jetzt also so ein Kaiser stirbt und im Nachhinein quasi er der Damnatio Memoriae einheimfällt, also quasi beschlossen wird, wir wollen seine Erinnerung zerstören, dann kann das zum Beispiel durch den Senat passieren und dann werden all seine Bilder, all seine Statuen zur Zerstörung freigegeben. Und das kann dann im archäologischen Befund auf vielerlei Hinsicht fassbar sein und besonders auf zwei Arten passieren. Zum einen, indem man halt dieses Herrscherporträt ganz mutwillig zerstört. Das heißt, Leute können da ankommen und den Kopf von der Statue abschlagen. Das sieht man dann einfach, indem am Hals, wenn man quasi ein Porträt findet, nur noch den Kopf. Und wenn du dann am Hals diese Hackespuren hast, kann man quasi sagen, ja, da wurde irgendwie eine Statue enthauptet, so gesehen. Du kannst aber auch zum Beispiel bei Statuen manchmal nachvollziehen, dass da mit der Hacke draufgeschlagen wird und du dann wirklich so Hackespuren an der Nase, im Gesicht, in den Augen hast und dass wirklich diese Statue ganz mutwillig zerstört wurde. Und das ist ja dann einfach sehr demonstrativ, wenn du siehst, wie dann quasi dieser Kaiser, dessen Bildnis zerstört wurde. Also das siehst du dann zum Beispiel bei Marmorstatuen.
Ich wollte nämlich, gerade fragen, von was für ein Material wir jetzt hier sprechen.
Also du kannst mit der Hacke quasi sowohl auf Marmor als auch auf Bronze draufschlagen. Und es ist beides im archäologischen Befund. Also gibt's zu beidem Funde. Mhm. Was du halt bei Bronzestatuen noch zusätzlich machen kannst, um das Bildnis zu zerstören, ist, dass du es gar nicht drauf einschlägst oder so, sondern du kannst ja auch Marmor einfach einschmelzen. Und, ach nee, nicht Marmor, Bronze kannst du natürlich einschmelzen. Also, wenn du dann die Bronzestatue einschmelzt, hast du natürlich auch den Vorteil, dass du die Bronze weiterverwenden kannst. Mhm. Bronze als ja doch recht wertvolles Material ist das ja gar nicht mal schlecht, wenn man das dann auch weiterverwenden kann. Das kann man sich dann aber vorstellen, wie soll man das archäologisch nachvollziehen, weil die Bronze ist ja dann so gesehen weg.
Ja, was weg ist, ist weg. Ja.
Was weg ist, ist weg. Zum Glück haben aber natürlich antike Schriftsteller diesen Vorgang beschrieben. Gut für uns. Und eine Stelle, die ich ganz anschaulich und ganz nett fand, ist von Juvenal. Da schauen wir mal in seine Satiren, nämlich in die 10. Da berichtet er über die Zerstörung der Bronzestatuen von Sean, dem Prätorianerpräfekt damals. Und er schreibt eben, dass all diese Statuen von ihm von den Sockeln gerissen wurden, zerhackt und eingeschmolzen wurden. Und ich zitiere jetzt, die wurden dann zu Kännchen, Kesseln, Tiegeln und Nachttöpfen verarbeitet. Und das fand ich so ganz nett zum Nachttopf. Weil wenn man sich vorher vorstellt, dass, wie wichtig diese Statue quasi war und sich dann jetzt denkt, hui, aus der Bronze, aus der jetzt mein Nachttopf war, das war vorher mal ein Kaiserkopf, ist das schon irre. Aber natürlich geht es da auch um eine satirische Darstellung der Praxis des Einschmelzens als solche. Aber natürlich erkennt man daran auch einfach, dass diese Bedeutung, die vorher dieses Kaiserporträt hatte, einfach nach der Damnatio Memoriae nicht mehr da ist und du kannst sogar einen Nachttopf daraus machen.
Ja, es ist, sage ich mal, eine sehr drastische Herangehensweise, wie man mit dem Bildnis eines Herrschers umgeht, das doch vorher gerade noch so wichtig war und bei jeder Gerichtsverhandlung in der Ecke saß.
So schnell kann es gehen, wenn man nicht aufpasst. Mhm. Das Gute ist, man muss nicht unbedingt zum Nachttopf eingeschmolzen werden. Du hast quasi auch die Chance, dass Archäologen und Archäologinnen von deiner Damnatio Memoriae auch herausfinden werden, wenn du nicht zum Nachttopf geworden bist, sondern es gibt auch noch die Möglichkeit, dass dein Marmorporträt, dein Marmorkopf umgearbeitet wird. Mhm. Und das ist eine Sache, die finden wir in der Archäologie immer ziemlich spannend. Weil, wie macht man das überhaupt? Du hast quasi den Marmorkopf von Kaiser A und dann machst du daraus einen Marmorkopf von Kaiser B. Wieso macht man das und macht nicht einfach ein ganz neues? Natürlich spart es erstmal Material und Kosten, wenn du ein altes Porträt wiederverwenden kannst.
Das wird dann aber in der Produktion dann kleiner, oder? Weil ich ja weiter abtrage den Marmor.
Genau, es muss immer kleiner werden. Was weg ist, ist weg. Kommen wir wieder zu diesem zu dieser guten Erkenntnis. Es kann natürlich auch einfach sein, dass du quasi eine ganzfigurische Statue hast und dann machst du da einfach nur den Kopf ab und dann kannst du einen anderen Kopf dran machen. Dann fällt es gar nicht so krass auf. Halt höchstens, dass du am Hals so ein paar Ansätze hast. Geht natürlich auch viel schneller, als eine ganz neue, ganzfigurige Statue zu machen. Besonders wenn ein Herrscher relativ gewaltsam und plötzlich gestürzt wurde, ist es für den Bildhauer natürlich viel fixer, wenn er da einfach nur schnell einen neuen Kopf draufsetzt.
Es kann also passieren, dass so der Körper eines Kaisers so die Zeiten überdauert und halt einfach der Kopf nur ausgewechselt wird ein paar Mal.
Genau, das kann passieren.
Ach, cool.
Abgesehen davon gibt es noch eine weitere Möglichkeit.
Oh, wow.
Und zwar kannst du quasi auch den Kopf richtig umarbeiten. Dass du quasi aus einem Kaiserkopf A einen ganz neuen Kaiserkopf B machst, aber der Kopf bleibt auf der Statue oder steht sowieso einfach rum. Und ich würde da, glaube ich, auch zu meinem allerersten Beispiel kommen.
Mhm.
Oho. Und zwar gibt es einen Marmorkopf in der Sammlung Walmodden in Hannover. Das ist die ehemalige Sammlung vom Herzog in Braunschweig.
Mhm.
Und da haben wir einen ehemaligen Nero-Kopf. Und dieser Nero-Kopf wurde dann aber zu einem Titus-Kopf umgearbeitet. Nero wurde ja 68 gewaltsam gestürzt und dann ist er dann der Damnatio Memoriae verdammt worden. Und wenn wir uns jetzt diesen Kopf vorstellen, von vorne sieht er erstmal ganz klar nach Titus aus.
Mhm.
Weil typisch, wie so ein Titus dargestellt wird in der Antike, hat er dann so ganz kurze, geringelte Löckchen von vorne. Wenn man sich jetzt aber einmal diesen Kopf von hinten anschaut, sieht man da eine ganz andere Frisur.
Mhm.
Da sieht man nämlich nicht diese typischen Titus-Ringellöckchen, sondern relativ lange und gestrichene Strähnen und Haare. Und diese Frisur ist nämlich eigentlich die von Nero.
Mhm.
Das heißt, der Bildhauer hat dann bei der Umarbeitung hinten die Frisur von Nero gelassen und nur vorne den Kopf so angepasst, dass er wie ein Titus aussieht. Sieht man dann gerade irgendwie diesen Kontrast, der ist von der Seite einfach ganz schön, weil über dem Ohr sieht man noch so Mini-Ringellöckchen und hinten dann diese langen Strähnen von Nero. Und wie wir ja schon festgestellt haben, was weg ist, ist weg. Und das hat man auch da wieder bei diesem Beispiel, weil eigentlich Titus ist ja ein Flavier. Und normalerweise werden Flavier relativ grob dargestellt und im Gesicht etwas massig und breiter. Also ich will jetzt nicht sagen dick, aber eben etwas breiter. Und dieses Beispiel aus der Sammlung bei Modden ist aber ziemlich schmal. Und das kommt halt einfach daher, dass es eben vorher der Nero war und man da was abarbeiten musste. Und was weg ist, ist eben weg.
Super spannend.
Ja, manchmal können diese Umarbeitungen wirklich so ein bisschen grotesk anmuten. Man kann halt natürlich bei so einer Umarbeitung nicht einfach alles perfekt machen, als wenn man ein neues Original machen würde.
Und das reicht dann aber trotzdem aus, wenn es quasi so wichtig ist, dieses Kaiserporträt zu haben, damit ich mir das auch bei dem Gerichtsverhandlung oder sonst wo in die Ecke stellen kann. Und da reicht es, wenn ich jetzt quasi so einen Fokuhila-Titus habe, der vorne Titus, hinten Nero ist. Das reicht?
Ja, offenbar. Also offenbar wird halt dieser Wert von dem Kunstwerk als solches nicht geschmälert oder vielleicht nicht im Sinne eines Kunstwerks, sondern eher im Sinne, dass die Funktion weiter erfüllt werden kann.
Mhm.
Vor allem ist es halt einfach so, es kann ja manchmal ratzfatz geschehen, dass ein Kaiser gestürzt wird. Ja. Und dann brauchst du natürlich auch relativ fix ein neues Porträt. Und gerade eben, weil es diese Funktion einnehmen musste, so ein Porträt, muss es dann eben auch manchmal ein bisschen schneller gehen.
Also, was mich so ein bisschen wundert bei dieser Nachschneiden vom Nero-Kopf zu Titus, ist ja, dazwischen liegt ein bisschen Zeit. Also du hast erstmal das Vier-Kaiser-Jahr, wo ja doch erstmal sich Vespasian durchsetzen muss, und dann hast du ja die ganze Regierungszeit des Vespasian. Warum wird jetzt also aus Nero nicht den Vespasian, beziehungsweise warum wird daraus ein Titus?
Also es gibt natürlich auch welche, wo aus einem Nero-Kopf ein Vespasian gemacht wird. Aber was eben in der Forschung auch diskutiert wird und noch nicht so richtig gelöst ist, diese Frage, von daher gute Frage, ist die Sache, dass halt quasi auch Köpfe von Statuen abgetragen werden konnten und dann quasi erstmal in Werkstätten gelagert wurden.
Oh.
Und du dann quasi so ein bisschen das als Backup genommen hast, wenn es mal wieder schnell gehen sollte oder quasi, wenn du wieder Material brauchtest. Aber wenn man sich quasi diese Möglichkeit vorstellt, dass du so lange einen Nero-Kopf in deiner Werkstatt da hinten als Bildhauer liegen hast und ihn dann zu einem Titus umarbeitest, dann stelle ich mir so ein bisschen die Frage, warum dann die Haare immer noch so ein bisschen kürmelig an einigen Stellen sind. Und du dann quasi nicht den ganzen Kopf anpassen konntest. Also warum du quasi bewusst in Kauf genommen hattest, dass hinten noch Nero erkennbar war. Und das muss ja auch dem antiken Betrachter klar gewesen sein, dass du hinten eine andere Frisur hast als vorne, dass das zwei verschiedene Leute gewesen sein müssen. Aber genau, es gibt halt eben diese Idee, dass solche Köpfe auch über einen längeren Zeitraum tatsächlich in Werkstätten gelagert wurden.
Das stelle ich mir ziemlich lustig vor. Das heißt, du hast dann irgendwie so in deiner Werkstatt haufenweise so ein IKEA-Regal voll mit Köpfen und schaust halt so durch, was nehme ich heute? Ich glaube, heute nehme ich den Nero und mache einen Titus draus.
Ja, genau. Also es ist natürlich auch so ein bisschen Gedankenspiel jetzt an der Stelle, weil das tatsächlich nicht so richtig im archäologischen Befund fassbar und greifbar ist. Aber es ist eben ein Erklärungsansatz, warum da so eine lange Zeit dazwischen liegen konnte. Und vereinzelt schreiben verschiedene Forscher, dass das eben die Möglichkeit sein könnte und versuchen, das so ein bisschen zu belegen.
Ja, fände ich eine schöne Theorie, oder? Da ist dann halt auch die Frage so, ist das jetzt ein erwachsener Titus oder ist das Titus als Cäsar während der Regierungszeit seines Vaters? Das kann ja auch immer sein. Man hat ja nicht nur Büsten von sich selbst, wenn man schon regiert, oder? Man kann ja das ja auch als nicht regierendes Familienmitglied haben, oder?
Ja, klar. Also auch als Sohn, wo dein Vater ein Kaiser ist, da macht es eigentlich auch da schon Sinn, Statuen von dir aufzustellen. Einfach um dich und natürlich auch deine Familie, deine Dynastie auch schon im Bildnis, im öffentlichen Interesse zu etablieren.
Ah ja.
Quasi umso früher du anfängst, ist ja auch ein Teil der Propaganda, die dann da direkt von Anfang an mitschwingt.
Okay, aber wenn ich mir jetzt diesen Podcast anhöre, tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, mir jetzt gerade diese Titus-Ringellöckchen vorzustellen.
Gut, verständlich. Aber wir können ja darüber reden, was es überhaupt bedeutet, einen Nero zu einem Titus zu machen.
Okay.
Weil, warum jetzt gerade die beiden?
Ja.
Als Background, 68 wurde Nero ja dann gewaltsam gestürzt. Und Nero als letzter Vertreter der Julisch-Claudischen Dynastie, mit seinem Sturz war dann auch die Julisch-Claudische Dynastie vorbei. Ja. Dann gab es ja erstmal viele Unruhen und Kämpfe, das Vier-Kaiser-Jahr, viel Tohuwabohu, drunter und drüber.
Mhm.
Und dann kam ja Vespasian und damit ein flavischer Herrscher an die Macht. Und Vespasian folgten ja dann seine Söhne Titus und Domitian. Das heißt, wir haben jetzt die Flavische Dynastie. Und all diese Flavier ließen extrem viele Statuen von sich aufstellen. Also es gehörte wirklich zu deren Programm. Und dafür haben sie sich auch einfach sehr viele Porträts von dem Nero bedient. Und natürlich nimmt man da lieber jemanden von einer anderen Dynastie. Und dann bietet sich eben so ein Nero-Kopf an, der sehr, sehr häufig von Mitgliedern des flavischen Kaiserhauses eben umgearbeitet wurde.
Aber trotzdem kann man sagen, dass, also wenn jetzt Nero der Damnatio Memoriae anheimfällt
Wie können wir dann jetzt sagen, dass dieser Kopf überhaupt mal ein näherer Kopf war? Also gibt es noch gesicherte Porträts von Nero, dass man sagen kann, okay, jetzt das Rückhaupthaar von diesem Titus muss ein Nero sein, weil es gibt noch genug Nero-Köpfe, um sagen zu können, dass das ein Nero-Kopf war?
Ja, also es gibt doch noch genügend Statuen quasi, die nicht zerstört wurden, zum einen. Zum anderen hast du ja auch im numismatischen Befund quasi Darstellungen von Nero.
Ja.
Und der Titus, den ich jetzt quasi als Porträt beschrieben habe, ist auch so, glaube ich, ein Titus, der so auch auf Münzen vorkommt mit diesen kürzeren Haaren vorne. Das heißt, das kannst du halt so schon sagen, dass du schon immer noch weißt, wie Nero aussieht. Und halt an diesem Beispiel ist halt einfach, es ist total verrückt, weil diese Frisur so untypisch ist, weil du halt einfach vorne und hinten verschiedene Sachen hast. Und das musst du ja irgendwie erklären. Und da gibt es halt dann quasi für beide Typen, sowohl für den Titus als auch für den Nero, immer noch genügend Vergleichsbeispiele.
Okay, das heißt, man identifiziert jetzt so einen Porträtkopf, wenn man den irgendwo zufällig auf der Wiese finden würde, einfach durch den Vergleich.
Genau. Ich wünschte, wir würden zufällig auf der Wiese so einen Titus finden.
Das wäre schon ein faszinierendes Ding. Also bei Münzen kann dir das theoretisch sogar passieren.
Ja, okay. Aber wie ist es denn bei Münzen? Also was passiert denn, wenn da ein Kaiser jetzt der Damnatio Memoriae in Helm fällt?
Also, das ist eine Spur anders als auf Porträts, also auf Porträtköpfen und so weiter oder im dreidimensionalen Raum. Also Münzen sind einfach nochmal, selbst wenn die Flavier viele, viele Büsten aufstellen, sind wir bei Münzen nochmal in ganz anderen Größenordnungen. Also es gibt einfach viel, viel mehr Münzen. Weil Münzen damals wie heute ein Alltagsgegenstand sind, selbst wenn wir jetzt alle mit Bankomatkarte einkaufen gehen. Aber so ein richtiges Programm, dass man die Damnatio Memoriae auf Münzen konstant durchgesetzt hätte, ist schwer zu greifen. Es gibt ein paar wenige Bezeugungen, dass in der Antike Münzen zurückgerufen worden wären, dass man also das Geld verrufen hätte.
Das ist etwas, lief das dann so richtig von offizieller Seite aus in der Antike?
Das ist ein gutes Thema, beziehungsweise eine sehr gute Frage. Man kennt das aus anderen Epochen, wo wirklich, also im Mittelalter, sehr, sehr häufig Münzen verrufen wurden. Und das wurde dann ein Stichtag X festgelegt und dann waren die Münzen von, die halt bisher geprägt wurden, in diesem Reich nicht mehr gültig und so weiter. Das kann man für die Antike und gerade auch für die römische Antike nicht so pauschal sagen. Es gibt ein paar Erwähnungen, wo wohl Münzen zurückgerufen worden sind. Das finden wir aber in der literarischen Überlieferung stärker, als wir das im numismatischen Befund selber haben. Also Cassius Dio berichtet in seiner römischen Geschichte an mehreren Stellen davon. Also er erwähnt das zweimal, dass Münzen von einem Kaiser zurückgerufen worden wären, also von einem Kaiser, dessen Erinnerung ausgelöscht worden wäre. Und zwar einmal beschreibt er das für Caligula. Also wir nennen ihn heute Caligula, das ist wieder dieses Thema, wie nennt man es in der Antike und wie nennen wir es heute? Caligula, das Stiefelchen, ist die Bezeichnung, die der Kaiser heute in der Forschung hat oder auch in sehr viel populärer Medien. Caligula ist so einer der Kaiser, der als ganz großer Gewaltherrscher in die Geschichte einging und der ganz, ganz böse dargestellt wird und wurde. Und erst nach und nach wird das ein bisschen differenzierter aufgearbeitet. Aber jedenfalls über Caligula schreibt Cassius Dio, dass seine Münzen zurückgerufen worden wären, und zwar seine Bronzemünzen. Und dass sie dann in weiterer Folge eingeschmolzen worden wären und dass man diese Bronze dann gesammelt hätte und daraus dann aber nicht neue Münzen gemacht worden wären, sondern ein Standbild von einem Schauspieler. Also ist alles ein bisschen merkwürdig. Und in der Literatur ist das natürlich stark auseinandergenommen worden und kann man eigentlich das wirklich greifen, ob genügend Münzen eingeschmolzen worden wären oder nicht. Denn das eine ist jetzt dieser literarische Beleg, dass also unter Kaiser Claudius, der dem Caligula nachgefolgt ist, diese Münzen wohl eingezogen worden wären und eingeschmolzen worden wären. Gleichzeitig ist aber auch der tatsächlich archäologische Befund von Münzen, also wo Münzen gefunden werden, in welchen Quantitäten, da sind die Münzen von Caligula gar nicht mal so selten. Da gibt es eigentlich relativ viele. Da gibt es dann aber wiederum andere Mechanismen, die am Werk sind, dass gerade Kaiser, die eher kürzer regieren, zu Beginn ihrer Herrschaft mehr ausprägen.
Okay.
Das heißt also, wenn Caligula seine Regierung antritt, prägt er erstmal viel von seinem eigenen Gesicht und seinem eigenen Namen.
Ja, wenn man erstmal neu ist, muss man sein Bild quasi durch die Welt schicken.
Richtig, da muss man erstmal richtig dafür schauen, dass die Menschen überhaupt wissen, wer man selber ist und dass man selber wichtig ist. Muss man erstmal sich bekannt machen. Und darum gibt es wohl, das ist eine der Überlegungen, warum es trotzdem viele Caligula-Münzen gibt, selbst wenn welche eingeschmolzen worden wären. Mhm. Was es aber gerade ein Beispiel von Caligula gibt, und da das ist dann ein Beispiel, auf das ich zu sprechen kommen möchte, es gibt Münzen von Caligula, wo sein Name erradiert worden ist. Man muss dazu sagen, dass das römische Namensrepertoire, das ist eine eigene Folge wert eigentlich, ist nicht ganz einfach. Und auch wie wir Kaiser heute nennen, wie sie in der Antike genannt wurden, es geht oft sehr weit auseinander. Aber das Spannende ist, dass es Münzen von Kaiser Caligula gibt, wo ein einzelner Buchstabe erradiert worden ist, einfach aus den bestehenden Münzen rausgekratzt wurde, um so sein Namen quasi zu verschleiern.
Und das ist bei Caligula eine Besonderheit oder das hast du auch bei anderen Kaisern?
Das ist eigentlich bei Caligula eine Besonderheit. Mhm. Du hast es bei Caligula nämlich verhältnismäßig häufig. Also wir sind jetzt immer noch nicht in Tausenden oder Zehntausend Bereich, aber es gibt schon hunderte Belege, wo man das gefunden hat. Und zwar, wo nur ein einzelnes C aus dem Namen raus irritiert worden ist. Weil in der Julisch-Claudischen Dynastie gibt es jetzt gar nicht so viele Namen, die da vergeben werden. Die heißen alle irgendwie, also sie führen alle den Cäsar-Namen, sie nennen sich alle irgendwo Augustus. Irgendwo steht Imperator auch immer mit dabei. Und das, was jetzt für Caligula das Spannende ist, ist noch ein zusätzliches C am Beginn seines Namens, das für Gaius steht, seinem eigentlichen Namen, sage ich mal. Den man heute in der Forschung nicht verwendet, weil Gaius so, sag ich mal, ein Allerweltsvorname ist. Jeder zweite Typ heißt irgendwie Gaius. Und das heißt, die Legende, also die Umschrift dieser Münze, war ursprünglich mal C, Cäsar, Divi, Aug, Pro N, Aug. Und dann noch ein paar weitere Titel.
Das heißt also quasi ohne das erste C, wenn man jetzt kein Bild mehr hätte, wüsste man nicht mehr, welcher Kaiser das war.
So im Prinzip, das ist so das, worauf wohl angespielt worden ist. Dass man einfach das erste C, was den wichtigen Vornamen angibt, wenn man das weglässt, ist das halt irgendwie nur noch so allgemeine Floskeln, die quasi auf jeden Kaiser irgendwo zutreffen.
Ist auch ganz praktisch, wenn man nur einen Buchstaben entfernen muss.
Ja.
Ist gar nicht so viel Arbeit.
Also es ist immer noch komisch, weil das sind ja die einzelnen Münzen, die da bearbeitet worden sind. Und zwar nicht die Stempel und so weiter, also es gibt wohl immer wieder Belege, dass an den Stempeln noch nachträglich herumgepfuscht worden ist. Aber in dem Fall geht es wirklich darum, dass an den Münzen selbst was verändert worden ist. Und wenn du dir überlegst, dass ja das alles Handarbeit ist, da muss wirklich jemand sitzen und an den Münzen rumkratzen. So richtig effektiv ist das nicht.
Nee. Es ist ein bisschen so, als wenn ich jetzt zu Hause sitze und mir denke, oh, das auf dem Euro gefällt mir nicht so und ich versuche jetzt das E wegzukratzen. Also
genau.
Und das dann oder wieder das in Umlauf zu bringen, den Euro, ja.
Richtig, das ist ein bisschen anstrengend. Also das muss wohl in größeren Stil gemacht worden sein, weil sonst hätten wir nicht so viele Belegstücke. Mhm. Aber es ist trotzdem etwas, was kaum wieder gemacht worden ist.
Das ist relativ mühselig, stelle ich mir das vor.
Richtig, ich mir auch. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, es hat mich noch niemand an seinen Münzen rumkratzen lassen.
Vielleicht besser so.
Garantiert besser so. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Phänomen. Und es gibt dann noch ein paar Stücke von Kaiser Claudius, der eben, wie gesagt, Caligula nachfolgt, wo auch Sachen erradiert worden sind. Und das wirft dann auch Fragen auf. Und da ist wohl eine mögliche Deutung, dass das quasi der Beifang ist. Wenn man jetzt Münzen von Caligula ausverliert, um sie zu erradieren, dass da ein paar Münzen von Claudius mit reinrutschen. Gerade am Anfang der Münzprägung von Claudius, wo sein Porträt noch nicht so ganz eigenständige Züge hat, sondern eben noch, was wir jetzt gesagt haben, wenn der neue Kaiser rauskommt, braucht man schnell ein Porträt von dem. Und das hast du auch in der Münzprägung öfter, dass die ersten Emissionen, die ersten Prägungen von dem Kaiser zum Teil noch so ausschauen wie der Vorgänger.
Okay.
Weil, weil man nicht so genau weiß, wie der neue Kaiser ausschaut. Also nimm mal ungefähr Pi mal Daumen den aktuellen Kaiser und pack den neuen Namen dazu.
Verrückt.
Kommt vor, ja. Und da hast du also dann jetzt ein paar Münzen, wo also auch von Claudius beim Namen rumgepfuscht worden ist. Und zwar dann nicht nur ein einzelnes C oder so, sondern größere Teile von der Legende, fast wie in einem extra Stempel irgendwie draufgeklatscht worden ist, um Namensbestandteile zu verschleiern. Mhm. Also das ist, wie gesagt, eins der wichtigen literarisch belegten Merkmale, wo also wirklich Münzen zurückgerufen worden wären, wo man wirklich Münzen eingeschmolzen hätte, was Cassius Dio erwähnt. Und das andere Mal, dass er das erwähnt, bezieht sich jetzt auf Kaiser Geta. Das ist der Bruder des Caracalla. Caracalla ist auch wieder so ein Name, den wir heute dazu sagen. In der Antike heißt er auch wieder ein bisschen anders. Nicht so wichtig. Aber Caracalla und Geta sind jetzt schon im ausgehenden zweiten, frühen dritten Jahrhundert nach Christus. Sind eigentlich Brüder und sollten eigentlich so gemeinsam an die Herrschaft herangeführt werden. Aber Caracalla möchte das dann doch ganz lieber alleine machen und bringt dann seinen Bruder Geta, bringt ihn selber um, lässt ihn umbringen. Geta verstirbt. Und in dem Ganzen werden auch die Münzen des Geta zurückgerufen. Und das ist jetzt etwas, was ganz spannend ist, weil Cassius Dio schreibt das Ganze in einer... Also wenn Cassius Dio seine römische Geschichte schreibt, schreibt er das in der Zeit in der Zeit Caracallas. Das heißt, das ist etwas, was er wirklich miterlebt haben könnte.
Das heißt, es ist auch quellentechnisch ein bisschen sicherer als quasi das vorher mit Caligula.
Genau. Also das ist eben auch etwas, schreibt jetzt Cassius Dio, wenn er das für Caligula, diesen Münzeinzug beschreibt er da etwas, was er aus seiner eigenen Zeit kennt und projiziert es in die Vergangenheit zurück? Oder weiß er das wirklich? Aber für Geta sagt er das und das ist auf jeden Fall vertrauenserweckender, als das jetzt für Caligula so unbedingt ist.
Wenn man ungefähr gleichzeitig lebt, ist es schon mal wahrscheinlicher, dass man das wirklich weiß, genau.
Ja, genau. Ist eher so. Und also er schreibt, das ist ganz lustig, in der deutschen Übersetzung heißt das so, er grollte auch den Steinen, weil sie einstmals seine, also Getas, Statuen getragen hatten und ließ die Münzen mit seinem Bilde einschmelzen. So, kurz und knapp, Münzen von Geta kommen weg.
Geta, ja, hat es ja nicht leicht mit seinem Tod.
Wer hat das schon?
Ja, aber er hat es auch nicht nur auf den Münzen nicht leicht, weil auch in der Archäologie wurde er mit der Damnatio Memoria. Ist er nicht nur gestorben, sondern auch aus Bildnissen quasi gelöscht worden. Mhm. Und da gibt es eigentlich ein relativ berühmtes Beispiel, und zwar den Septimius Severus Tondo. Und da sind wir dann quasi auch schon bei meinem zweiten Beispiel. Mhm. Und zwar gibt es nämlich diese Erosion von Bildern vom Kaiser, nicht nur auf Statuen, wo wir ja eben ganz viel drüber gesprochen haben, sondern auch auf anderen Gattungen. Nämlich auf diesen Septimius Severus Tondo aus der Zeit um 200. Was ist das überhaupt? Das ist eins der ganz wenigen erhaltenen hölzernen Tafelgemälde aus der Antike. Es ist quasi so ein runder Kreis aus Holz. Und da sind vier Personen drauf, eine Malerei auf Holz. Generell, wenn sich Holz erhellt, sind alle Archäologen und Archäologinnen immer ganz aus dem Häuschen. Weil Holz ist natürlich ein total vergängliches Material, das erhält sich nicht gut. Und wenn dann mal sowas da ist, ist das immer klasse. Ja. Das heißt, auf diesem runden Tondo sehen wir jetzt vier Leute. Mhm. Oben rechts sehen wir den Kaiser Septimius Severus mit seinen anderen Familienmitgliedern. Alle sind super festlich gekleidet. Wir sehen noch seine Frau, die Julia Domna. Und unten sehen wir eben die Brüder, die du schon angesprochen hast, Geta und Caracalla. Mhm. Bloß ist es so, dass Geta nicht mehr richtig zu erkennen ist. Wir sehen da, wo eigentlich sein Kopf sein müsste, nur noch so eine ovale, dunkle Stelle, weil sein Gesicht eben auch ausradiert wurde. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Beispiel eins, wo nicht nur ganz offiziell öffentlich sein Bild zerstört wurde, sondern er sogar aus einem Familienporträt ausradiert wurde.
Ist blöd gelaufen.
Ziemlich blöd. Weil dieses Tafelgemälde, bei solchen Tafelgemälden wird eben angenommen, dass die eher im privaten Bereich genutzt werden. Und da sehen wir, finde ich, ganz gut, wie weit diese Damnatio Memoriae überhaupt gehen kann. Also, dass du nicht nur im öffentlichen Bereich quasi die Porträts alle zerstörst und runterreißt, sondern sogar im privaten Bereich. Das heißt, es geht tatsächlich darum, dass dieses Gedenken an so einen Kaiser echt vollständig ausgelöscht wird und es eben auch symbolisch auch im privaten Bereich passieren kann. Und manche Forscher gehen dann so weit, dass sie quasi darunter so ein bisschen verstehen, dass es so ein postumes Exil ist. Also, dass der Kaiser seine ganze Identität als Bürger verliert, weil er eben sogar aus diesem sehr wichtigen Bereich der Familie, also Familie ist in Rom ein wichtiges Ding. Mhm. Und wenn du quasi dann sogar im privaten Bereich daraus rausgelöscht wirst, wirst du richtig zum Außenseiter. Du wirst nicht nur explizit vom Senat als Feind betitelt, sondern du verlierst eben sogar diesen Status als Bürger.
Uff, das ist natürlich hart. Also wenn ich nicht mal mehr in meiner eigenen Familie mehr bin, wenn sich nicht mal mehr meine Eltern und Großeltern an mich erinnern dürfen, warte mal, wenn die mich überlebt haben, macht das Sinn?
Naja, ist eh ein bisschen blöd, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht sogar dein Bruder dich ermordet hat in dem Fall.
Ja gut, dann ist eh schon Hopf und Malz verloren.
Es ist ärgerlich. Wir haben ja so ein bisschen uns, wenn wir schon dabei sind, gefragt, was kann man denn eigentlich tun, damit man nicht verdammt wird, damit nicht über uns gesagt wird, ihr beiden, ihr müsst jetzt der Damnatio Memoriae verfallen. Was kann man denn tun, damit uns das nicht passiert?
Also damit wir jetzt mit unserer ersten tollen Podcast-Folge nicht in die Vergessenheit geraten, ist natürlich super wichtig, dass ihr uns alle brav auf Spotify und iTunes folgt, wenn ihr das dann wollt. So, shameless plug jetzt, aber wir versuchen jetzt hier uns ein bisschen aus mit dieser Podcast-Geschichte. Ja, und dann folgt uns doch da mal. Und die, die auf iTunes das machen, können uns doch mal eine freundliche Bewertung da lassen und uns ein bisschen anzuspornen, dass wir da uns jetzt ein bisschen reinhängen und uns gegenseitig, aber auch euch Zuhörerinnen und Zuhörern, ein bisschen was aus der Antike erzählen, damit wir beide sehr begeistert sind von dieser ausgesprochen alten Geschichte, dass wir euch das ein bisschen näher bringen wollen. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr euch da ein bisschen die Zeit nehmt, uns zuzuhören und auch das Ganze mit einer Bewertung zu belohnen.
Oh, ich wusste nicht, dass wir schon in der Werbepause sind. Ich habe nämlich noch eine Idee, wie wir nicht für die Nachwelt irradiert werden. Und zwar ist, glaube ich, das Einzige, was man tun kann, damit das nicht passiert, nicht sterben.
Oh, das ist ein guter Teil.
Weil im Prinzip, egal was ein römischer Kaiser ja gemacht hat, also manche waren natürlich aus heutiger Perspektive schon ganz schön fiese Tyrannen. Und manchmal ging ja auch viel schief. Also man sollte immer gucken, dass nicht zu viel in der eigenen Stadt zerstört wird. Aber im Endeffekt gab es auch Kaiser, die sich eigentlich gar nicht so schlecht geschlagen haben und die dann trotzdem verdammt wurden. Das heißt, ich glaube, das A und O ist einfach nicht sterben.
Ja.
Dann ist man sicher. Und wenn man stirbt, dann ist man, glaube ich, besser nicht der Letzte von der eigenen Dynastie.
Oh.
Weil wenn man dann noch der Letzte ist, dann ist das mit dem materiellen Verbleib halt noch viel schwieriger. Weil quasi so Nero als letzter Julisch-Claudischer war immer sehr beliebt zum Köpfe umarbeiten und daraus machen wir einen neuen Kaiser. Und auch so ein Domitian als letzter Flavia, den hat es auch quasi ganz schön hart getroffen mit der Damnatio Memoriae. Der wurde auch schon ganz schön oft umgearbeitet.
Das heißt, die wichtigsten Facts sind nicht sterben und wenn man doch sterben muss, dann nicht als letzter sterben.
Ja. Aber ganz allgemein kann man es natürlich nicht fassen. Es ist natürlich auch über die Jahrhunderte ein wandelndes Phänomen. Aber ich glaube, die Konstante bleibt nicht sterben.
Ja. Da würde ich mich jetzt erstmal anschließen. Und wir probieren das jetzt mal die nächsten Wochen lang nicht zu sterben.
Das scheint mir eine gute Idee zu sein.
Okay, dann probieren wir das so und schauen nächste Woche, ob wir noch da sind. Ob wir noch eine zweite Folge hier hochladen.
Genau, jede Woche planen wir eine Folge. Das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen.
Oh, da haben wir uns schon viel vorgenommen. Das überlegen wir uns nochmal.
Es wird schon werden.
Es hat mich voll gefreut, Fabiola. Machen wir das jetzt öfter.
Es hat eine Menge Spaß gemacht. Ausgesprochen alt, unser antike Podcast.
Ja, wir haben auch eine Website, wo wir euch ein paar von den Bildern, die wir jetzt besprochen haben, zeigen wollen und auch ein paar von unseren, von der verwendeten Literatur und auch antiken Quellen ein bisschen näher bringen wollen. Das Ganze ist eine super einfache Homepage, der ist nämlich ausgesprochenalt.com, alles in einem. Besucht uns da doch mal, schaut euch die Bilder an, über die wir heute gesprochen haben. Und in dem Sinne
hören wir uns nächste Woche. Tschüss und bis bald.
Ciao.